Genau, Passionszeit, die Zeit vor Ostern. Und Jesus hat damals auch Abendmahl gefeiert mit seinen Jüngern und das Abendmahl auch eingesetzt. Und wir feiern auch regelmäßig Abendmahl. Also einmal im Monat, normalerweise am ersten Sonntag im Monat feiern wir Abendmahl. Und alles, was man so immer wieder tut, da ist die Gefahr da, dass es sich irgendwann, naja, dass man das einfach nur macht und gar nicht mehr weiß, warum man das macht und welchen Inhalt es eigentlich haben sollte. Und ich möchte mit uns heute das Thema Abendmahl in der Predigt einmal nochmal beleuchten, verschiedene Aspekte ansprechen. Nicht alles, was das Abendmahl ausmacht, aber so ein paar Sachen, die mir wichtig geworden sind, möchte ich mit uns anschauen. Den ersten Text lese ich uns aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 46 bis 47. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist ein Bericht von den ersten Christen nach Pfingsten, die sich zusammengesammelt haben in Jerusalem und die Gottesdienst gefeiert haben in einer etwas anderen Art und Weise, als wir das heute machen. Also wir treffen uns jetzt hier, ja, unsere Vorväter haben die Kirche gebaut und wir treffen uns in der Kirche und feiern Gottesdienst mit 150 bis 200 Leuten so. Und damals war es noch ein bisschen anders, ja. Da gab es den Tempel und dann gab es viele, viele Kleingruppen, Hausgruppen, wo dann die Gemeinde sich traf und da haben die auch Abendmahl gefeiert. Und nicht nur einmal im Monat, sondern ganz, ganz regelmäßig. Hier steht, dass sie täglich zusammenkamen. Wie häufig sie das Abendmahl gefeiert haben, das wissen wir jetzt nicht genau. Aber der erste Punkt, den ich machen möchte, ist, dass sie hier in einer überschwänglichen Freude zusammengekommen sind. Freude, überschwängliche Freude beim Abendmahlsgottesdienst. Mit welcher Grundstimmung kommst du zum Abendmahlsgottesdienst hierhin? Wenn du weißt, vielleicht liest du das in den Monatsinfos, ja, es ist wieder Abendmahlsonntag, okay. Vielleicht denkst du, ach nee, so kenne ich schon, lieber irgendwie ein bisschen mehr Lobpreis oder eine längere Predigt vielleicht oder was auch immer, aber schon wieder Abendmahl, vielleicht ist es gar nicht mehr, dass es dich anspricht. Vielleicht ruft das aber auch andere Gefühle und Gedanken bei dir hervor, die nicht so viel mit überschwänglicher Freude zu tun haben. Das kann auch durchaus sein. Die Menschen damals, die Christen, die haben überschwängliche Freude erlebt an diesem Punkt. Und ich frage mich, warum? Also was hat sie so begeistert, dass diese Freude so groß war? Ich glaube, diese Freude war bei ihnen so groß, weil sie ganz frisch diese Jesus-Erfahrung hatten in ihrem Herzen. Sie wussten, sie sind errettet, sie wussten, andere sind auch errettet, der Heilige Geist ist auf sie gekommen und sie waren Feuer und Flamme und das hat sich ausgedrückt, auch im Feiern des Abendmahls. Das war nicht irgendwie alt und abgestanden und irgendwie ja damals, vor 50 Jahren, da habe ich mich bekehrt, sondern es war ganz, ganz frisch. Und Freude, die machte sich Bahn. Meine Wahrnehmung ist, und da kannst du jetzt mal prüfen, ob das auch deine Wahrnehmung ist, dass wir uns etwas schwer tun mit überschwänglicher Freude beim Abendmahlsgottesdienst. Oder? Das ist dann, ne, oft so ein bisschen anders. Und manchmal empfinde ich da so ein bisschen Unsicherheit. Jetzt nicht konkret bei einzelnen Personen, aber so im Raum, ja? So, okay, Abendmahl. Wie muss ich mich verhalten? Was ist jetzt richtig? Auch eine Beklemmung vielleicht. Vielleicht bei manchen auch irgendwie eine Angst. So, heiliger Moment. Bin ich heilig genug? Fragezeichen. Vielleicht könnt ihr es nachvollziehen. Ich möchte mit uns mal so ein Bild aufmalen, um uns da ein bisschen näher heranzuführen. Und das ist das Bild einer Hochzeitsfeier. Ich habe euch ein Brautpaar mitgebracht, da so die beiden. Stellt euch mal vor, du bist zu einer Hochzeitsfeier eingeladen. Du hast eine persönliche Einladung vom Brautpaar bekommen. zu dieser Hochzeit zu kommen. Mit der klaren Aussage, wir möchten mit dir diesen besonderen Tag feiern. In Freude, in überschwänglicher Freude. Okay? Jeder von uns hat die Einladung bekommen. Und dann ist der Tag der Hochzeit da und das Brautpaar, die freuen sich auch total. Die sind begeistert, die freuen sich, dass sie jetzt die Ehe schließen können. Und ja, dass es jetzt so richtig losgeht und dass auch die Gäste da sind. Die freuen sich auf die Gäste. Aber jetzt ist es so, dass die Gäste bei dieser Feier dabei sind, aber die überschwängliche Freude ist nicht so richtig da. Vielleicht kannst du dich an solche Hochzeiten auch erinnern, wo das alles so ein bisschen gedämpft ist. Vielleicht, manche Gemeinden, da darf man sich nicht so richtig freuen. Ne? Ich kann mich da auch an Feiern erinnern, wo ich der Pastor dann war und die Trauung vornehmen durfte und nachher, da durfte man noch nicht mal klatschen bei irgendwelchen lustigen Beiträgen und so lustig waren die auch nicht. Also ne, es war alles anders. Jetzt stell dir mal vor, du bist auf dieser Feier dabei und da ist eine komische Atmosphäre im Raum. Man freut sich nicht so richtig mit dem Brautpaar, das einen eingeladen hat. Und man nimmt auch gar nicht wahr, wie schön das alles ist, wie schön dekoriert das ist. Man nimmt nicht wahr, wie schön die Braut ist und wie charmant der Bräutigam ist oder wie lecker das Essen ist, das Buffet, was angerichtet ist. Das nimmt man alles gar nicht wahr, sondern man ist eigentlich als Gast komischerweise sehr mit sich beschäftigt. Und man guckt sich so an, denkt, ach, jetzt bin ich hier. Bin ich fein genug angezogen für diese Feier? Oder hätte ich nicht vielleicht anderes Kleid anziehen sollen oder andere Schuhe? Eigentlich, wo ist die Krawatte? Oder hätte ich eine Fliege anziehen sollen? Und man ist in sich verunsichert auf dieser Feier. Oder man stellt fest, oh, ich habe es nicht mehr zum Friseur geschafft. Ja, die anderen, die sind irgendwie so gedressed und gestylt und ich nicht. Und man fühlt sich dann gleich schon ein bisschen schlecht. Man hat Angst, dass man vielleicht sogar angesprochen wird darauf. Ja, dass irgendjemand kommt, vielleicht sogar das Brautpaar. Und dann kriegt man gesagt, ja, du, wir haben dich zwar eingeladen, aber irgendwie passt du jetzt hier irgendwie nicht so rein. Wir würden gerne ohne dich weiter feiern. So, man wird wieder ausgeladen, ja. Irgendwie fühlt man sich vielleicht nicht so richtig wohl. Am liebsten möchte man sich vielleicht verkriechen. Und man hat vielleicht das Gefühl, dass man hier irgendwie nicht hingehört, weil man nicht gut genug zu sein scheint auf dieser Feier. Und vielleicht ist man nicht nur mit sich selbst beschäftigt, sondern auch mit den anderen Gästen, die da sind. Und dann schaut man, hey, wie sind die denn so da drauf? Ne? Also wie sind die angezogen? Und ich im Vergleich, man vergleicht sich. Und man guckt, wie die anderen unterwegs sind. Und dann ist man vielleicht sogar peinlich berührt, dass man auch andere Leute auf der Feier entdeckt, die man kennt. Ja, Herr Müller, Frau Meier, so, die sind auch da. Und die mag man jetzt vielleicht nicht so, aber die sind auch auf dieser selben Hochzeitsfeier eingeladen. Und die sitzen auch in der Nähe von einem und man hat die vor Augen. Man kann sich gar nicht auf das Brautpaar konzentrieren, weil man mit den anderen Leuten beschäftigt ist. Vielleicht kennst du solche oder ähnliche Gedanken und Gefühle in Bezug auf den Abendmahlsgottesdienst. Hör mal in dich hinein, ob das irgendwie Parallelen haben könnte. Ich glaube, dass wir das Abendmahl feiern sollen in einer großen Freude und nicht in Angst und Beklemmung. Dass das der Wille Gottes ist, wenn wir Abendmahl feiern. Dass er die Einladung ausgesprochen hat, Jesus selbst, und er wünscht sich, dass wir fröhlich dabei sind. Und nicht, dass da irgendwie so eine Glocke auf uns ist, so dass wir denken, ah, irgendwie bin ich hier falsch und ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, es gibt Ursachen für solche Gedanken und Gefühle, die wir mitbringen manchmal. Das hat manchmal, glaube ich, damit zu tun, dass wir so ein falsches Bild von uns selbst haben oder dass wir ein falsches Bild von Gott haben oder auch, ne, Bilder von dem anderen haben, die auch nicht korrekt sind. Und das schleppen wir alles mit uns herum. Und manchmal hat das auch was mit unserer Prägung zu tun. Wieder die Prägung, ja. Was hat uns denn geprägt von diesem Verständnis, wie man Abendmahl feiern müsste und was dahin gehört und was nicht? Wenn du in der Kirche aufgewachsen bist, früher als Kind, und da wurde viel mit Angst gearbeitet, viel mit Druck, viel mit Äußerlichkeiten oder so, die wichtig sind, dann ist das vielleicht immer noch da und dann kommt das vielleicht auch an solchen Momenten immer wieder hoch in den Emotionen. Vielleicht musste man früher ein perfektes Leben vorweisen nach außen und dann hat man das irgendwie vorgespielt, wusste aber ganz genau, ja, es ist nicht so perfekt, aber nach außen hin musste man es jetzt irgendwie so darstellen, weil das sich so gehört hat. Manchmal haben solche Gedanken und Gefühle aber auch mit unserem Verständnis von Bibeltexten zu tun, die wir so im Kopf haben. Und da möchte ich mit uns hineingehen in einen Text, der sehr präsent ist, den wir auch, denke ich, ganz gut kennen. Und das ist der Abendmahlstext aus 1. Korinther Kapitel 11. Da schauen wir uns zunächst den 27. Vers an. Hier aus der Elberfelder Übersetzung. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Und dann kommt man in den Gottesdienst und man sieht, Abendmahl, und gleich poppt so diese Frage auf, bin ich denn gerade jetzt würdig genug, um am Abendmahl teilzunehmen? Oder nicht? Und auch, wann ist man würdig genug? Was muss man getan haben, um würdig genug zu sein? Bin ich noch würdig, wenn ich diese Woche nicht geschafft habe, meine stille Zeit zu halten? Wenn ich mit Gott jetzt nicht so intensiv zu tun hatte? Darf ich dann am Abendmahl teilnehmen? Bin ich noch würdig, wenn ich mich über meinen Arbeitskollegen, der mich so richtig angenervt hat, innerlich total aufgeregt habe? Und ich habe mich nicht bei ihm entschuldigt in der Zwischenzeit. Bin ich dann noch würdig genug? Bin ich noch würdig, wenn ich eine gute Gelegenheit aus Feigheit versäumt habe, um irgendjemandem von Jesus zu erzählen? Eigentlich war das eine Gelegenheit auf dem Servierteller, ne, oder auf dem Präsentierteller serviert, so, und ich hätte es nur machen müssen und ich war zu feige, ich habe es nicht gemacht. Bin ich würdig genug? Und solche Fragen, die können hochkommen. Ich habe eine persönliche Einladung bekommen zu dieser Festzeit, zu diesem Festmahl vom Bräutigam. Und ich frage mich, bin ich richtig angezogen für die Feier? Oder soll ich lieber draußen bleiben? Oder muss ich mich noch umziehen? Und dann stelle ich fest, wenn ich dann komme, dass ich irgendwelche Flecken habe auf meinen Anziehsachen. Manche sind vielleicht größer, manche sind kleiner. Von manchen weiß nur ich. Und ich bringe Flecken mit und frage mich, ja, und jetzt, was mache ich? Und dann sagt der Pastor auch noch, wir sollen uns überschwänglich freuen. Und ich denke, komisch. Kann ich jetzt irgendwie auch nicht auf Knopfdruck oder so. Wenn Perfektion oder Sündlosigkeit der Maßstab ist, dann ist Gemeinschaft mit Gott unmöglich. Dann kommt keiner von uns in den Himmel, dann ist keiner von uns gerettet und dann ist keiner von uns würdig, am Abendmahl teilzunehmen und die Gemeinschaft mit Jesus zu feiern, wenn es auf meine Leistung ankommt. Also eigentlich sind wir alle in uns selbst unwürdig. So wie ihr da sitzt und so wie wir hier auf der Bühne sind und auch der Pastor, der predigt, ist auch unwürdig in sich. Ist schon mal eine Erkenntnis, ne? Wichtig. Okay, dann machen wir jetzt Schluss. Amen. Genießt die Sonne. Also es kommt nicht auf unser Können, auf unser Tun, auf unsere Leistung an, nicht auf unseren Erfolg als Christ. Aber die gute Botschaft ist, auch wenn wir in uns selbst unwürdig sind, überhaupt Gemeinschaft mit Gott zu haben, hat Jesus uns würdig gemacht. Einfach so. Als Geschenk, aus Gnade hat er uns würdig gemacht. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verinnerlichen. Und das gilt auch, wenn wir zum Abendmahlstisch kommen, dass er uns würdig gemacht hat und dass wir beschenkt sind durch seine Gnade. Im Abendmahl feiern wir die Gnade Gottes über unserem Leben. Jesus hat uns würdig gemacht. Und das lesen wir in Hebräer 9, Vers 14. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Wenn dein Gewissen belastet ist, und das kommt vielleicht auch gerade hoch, wenn du den Abendmahlstisch siehst, dann sei dir sicher, dass das Blut von Jesus ausreicht, um dein Gewissen zu reinigen und dass du für die Gemeinschaft mit Gott bestimmt bist. Und die Einladung ist immer noch da und er will dich so, wie du bist. Du musst nicht perfekt sein, du musst dich nicht umgezogen haben und jetzt irgendwie noch die Flecken irgendwie selbst ausgewaschen haben oder so, sondern du bist so, wie du bist, angenommen in dem Glauben an das Opfer. Letzte Woche Predigt, Kuscheltierpredigt. Ja, Ziegenbock und ne, habt ihr gesehen, wie die Schuld transferiert wurde auf das Opfer? Jesus ist das Opfer. Und wenn ich das glaube, bin ich frei. Und ich muss nicht perfekt sein und ich kann nie perfekt sein hier auf dieser Erde. Aber ich darf kommen in der Gewissheit, dass Gnade da ist für mich persönlich und letztendlich für uns alle. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn man auch immer so einen Blick hat für seine eigene Unwürdigkeit und dass man feststellt, ja, ich bin ja nicht perfekt und ich habe immer noch Sünden, die ich tue und wo ich nicht so frei bin, wie ich vielleicht wünsche, dass man da drauf schaut und dass man aber grundsätzlich, nicht nur vor dem Abendmahl, grundsätzlich sagt, Jesus, hier ist mein Leben. Dieses im Licht leben hatten wir auch letzte Woche. Zu sagen, Jesus, so wie ich bin, lebe ich vor dir. Verändere mich, komm mir nahe, verändere mich mit deinem Heiligen Geist. Ich brauche dich, ich bin bedürftig, ich bin nackt und arm in mir selbst. Und das sollte eine Grundhaltung in unserem Leben sein, dass wir mit Jesus so unterwegs sind. Und dann können wir, glaube ich, in Freude und Dankbarkeit zum Abendmahlstisch kommen und teilnehmen, sagen Jesus, und wieder ist deine Gnade da. Auch an diesem Tag ist deine Gnade für mich da. Danke, dass du mich so sehr beschenkt hast. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf diesen einen Vers aus 1. Korinther 11, Vers 27. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Wir haben oft bei diesem Vers dieses Verständnis, dass es um mich als Person geht. Also ich bin scheinbar unwürdig vielleicht, Fragezeichen. Also ich bin entweder würdig oder unwürdig. Und wenn ich unwürdig bin, dann mache ich mich schuldig, wenn ich das Brot esse und den Kelch trinke. Dieses Wörtchen unwürdig beziehen wir auf unsere Qualität als Christen. Wenn man diesen ganzen Textzusammenhang aus 1. Korinther 11 sich anschaut, dann stellt man aber fest, es geht weniger um diese Qualität von meinem Christsein an sich, sondern es geht mehr um die Art und Weise, wie ich das Abendmahl nehme und wie das Abendmahl gefeiert wurde damals in Korinth und wie wir es feiern sollen. Ich möchte uns da ein bisschen helfen, dass wir es noch mehr verstehen. Und da habe ich gedacht, wir machen mal einen Exkurs in die deutsche Grammatik. Okay? Ihr seid dabei, deutsche Grammatik. Also, es gibt in der Grammatik sowas wie ein Adjektiv. In der Grundschule sagt man dazu Wie-Wort. Kennt ihr noch die Wie-Wörter? Die beschreiben, wie etwas ist. Und sie beschreiben ein Substantiv, ein Hauptwort oder auch eine Person. Okay? Zum Beispiel eine schöne Frau oder ein sportlicher Mann oder eben auch ein unwürdiger Christ. Okay? Der Test kommt nachher, also merkt euch das. Adjektive, so funktionieren die. Nicht ganz kompliziert. Gibt es auch in anderen Sprachen Adjektive. Dann gibt es aber auch Adverben. Okay, was sind Adverben nochmal? Eine nähere Bestimmung eines Verbs, also das Verb wird beschrieben. Ein Verb ist ein Tu-Wort. Das, was ich mache, wird näher beschrieben. Zum Beispiel, das Mädchen schreibt schön. Oder der Rennfahrer fährt sportlich. Dann sind schön und sportlich Adverben, weil sie das Verb näher bestimmen. Ihr fragt euch, und jetzt? Was will er damit sagen? Okay, kommt noch. Interessanterweise im Deutschen, da sieht man anhand von dem Wort an sich, da siehst du nicht, ob es ein Adjektiv oder ein Adverb ist. Ja? Beides mal schön und sportlich. Einmal Adjektiv, einmal Adverb. Das kommt auf den Zusammenhang an und wie das dann im Satz verwendet wird. Im Griechischen, das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben, im Griechischen kannst du es anhand von dem Wort sehen, ob das ein Adverb ist oder ein Adjektiv. Wird anders geschrieben. Okay, dieses Wort unwürdig, dort in diesem Text, das ist ein Adverb. Das heißt, es bezieht sich nicht auf Personen, nicht auf den Christen, der jetzt unwürdig ist, weil er sich jetzt falsch verhalten hat und jetzt ist er unten durch, unwürdig, sondern es bezieht sich auf das Verb in dem Satz und das Verb ist das Essen, das Teilnehmen am Mahl, die Art und Weise, wie man am Mahl teilnimmt, wie sich das Mahl gestaltet. Okay, jetzt sagst du, naja, habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Wo ist jetzt hier der Unterschied? Worauf will ich Bezug nehmen? Die Korinther, die hatten ein Problem mit ihrer Abendmahlsfeierei. Die haben sich in diesen Hausgemeinschaften getroffen und damals war es so, die haben nicht nur eine Viertelstunde Abendmahl gefeiert und dann war gut, sondern die hatten auch Hunger und die haben gegessen und gefeiert in überschwänglicher Freude. Und es gab Reiche und Arme in der Gemeinde. Es gab Sklaven und es gab Geschäftsleute und es gab solche und solche. Die waren bunt gemischt, die waren noch bunter als unsere Gemeinde. Und dann gab es in den Hausgemeinschaften, hat man sich meistens in den Häusern der Reichen getroffen, weil die hatten größere Räumlichkeiten. Und dann gab es auch unterschiedliche Etagen, dann gab es irgendwie so ein Obergeschoss und dann gab es ein unteres Geschoss und die Reichen haben sich dann im Obergeschoss so versammelt. Und die Reichen haben dann vorher ein leckeres Essen gehabt. Ich sag's mal heute, da würde man sagen, ja, die haben Lachsschnittchen und Kaviar gegessen. So. Die haben es richtig gut gehen lassen. Gemeindeversammlung, ah ja, die Reichen, wir treffen uns hier oben, kommt mal alle hoch. Und dann haben die ordentlich gegessen. Und dann die ärmeren Leute aus der Gemeinde, die sind vielleicht später gekommen. Ja, die mussten noch arbeiten. Und die hatten wenig zu essen. Ja, die hatten nichts dabei. Und dann sind die gekommen. Und dann haben die Reichen da aufgegessen und denen ging es gut und die Armen hatten Hunger. Und dann hat man gesagt, so und jetzt, irgendwie rumgeklingelt, ja, jetzt geht's los. Und jetzt feiern wir das Abendmahl. So, wir sind ja alle gleich vor dem Herrn, Gnade ist da für alle. Und dann hat man Abendmahl zelebriert, was ja ein Ausdruck dafür ist, dass wir alle errettet sind und dass es eigentlich gar nicht drauf ankommt, wer jetzt reich und wer arm ist. Und dann hat Paulus davon mitbekommen, dass das so bei denen abläuft. Dahinter steht noch, dass in der Gemeinde unterschiedliche Spaltungen waren. Ja, die einen fanden Paulus toll, die anderen fanden Apollos toll und Petrus. Also es gab Gruppierungen in der Gemeinde. Und dann sagt Paulus, ihr lieben Leute, wenn ihr auf diese Art und Weise, Adverb, Abendmahl feiert, dann macht ihr euch schuldig an Jesus selbst, der sein Blut gelassen hat für euch alle, und ihr macht euch schuldig am Leib, weil ihr nicht gut miteinander umgeht. Okay, das ist Hintergrund von diesem Bibeltext. So, und wir lesen dann manchmal dann im Abendmahlsgeschehen die Einsetzungsworte, wo Bezug genommen wird auf das erste Abendmahl von Jesus, und dann lesen wir auch diese Prüfungstexte. Aber hinter den Prüfungstexten steht dieses konkrete Geschehen in der Gemeinde in Korinth. Und Paulus, er versucht das zu korrigieren und sagt, liebe Leute, so soll's nicht sein. Worauf kommt's eigentlich an? Hebt den Blick auf Jesus und geht anständig miteinander um. Feiert in einer guten Art und Weise das Abendmahl. Macht euch nicht schuldig aneinander. Paulus spricht in dem ersten Korintherbrief an verschiedenen Stellen davon, dass die Gläubigen, sie sind ein Leib. 1. Korinther 12, wo es um die Gaben geht, oder 1. Korinther 10, Vers 17. Dort schreibt er, es ist ein Brot. Und weil wir alle von diesem einen Brot essen, und das ist jetzt Jesus, ja, und Abendmahl, ein Leib, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Also wir sind ein Leib, als Jünger von Jesus, als seine Nachfolger. Durch die Teilhabe an Jesus sind wir zu einem Leib geworden. Und diese Einheit, wie auch ein Brotleib eins ist, wir haben immer die kleinen Krumen, weil es praktischer ist. Aber eigentlich vom Gedanken her ist es ein Brot. Und diese Einheit in einem Brotleib, die soll ausgedrückt werden im Verhalten der Geschwister zueinander. Und wenn das nicht ist, und da sind dann die Reichen und die Armen, und hier sind die Deutschen und die Ausländer und so, ne, und alles ist irgendwie zerrissen und man ist gar nicht so eins, dann ist das nicht so, wie Jesus das will, weil er für die Einheit gestorben ist, für die Gemeinde gestorben ist. Ich lese nochmal diesen Text ein bisschen länger, aus 1. Korinther 11, Vers 27 bis 30. Wer also in unwürdiger Weise, so wäre es dann richtig übersetzt und so erscheint es auch in manchen Übersetzungen oder in Anmerkungen von Übersetzungen, wer also in unwürdiger Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib nicht beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Hier bezieht er sich auf den Leib. Und bei uns kommt dann gleich mal, wer den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt oder wer denkt, dass es irgendwie normales Essen so, ne, und kein heiliger Umgang damit gepflegt wird, da kommen unsere Gedanken rein. Aber von dem Zusammenhang ist hier der Leib der Gemeinde gemeint. Der Leib der Gemeinde, der beurteilt werden muss, dass wir alle unter dieser Gnade eigentlich leben in dieser Einheit. Und Paulus, er sagt eigentlich, liebe Gemeinde in Korinth, Jesus hat euch nicht als Einzelchristen berufen, er hat euch als ein Leib zusammengestellt. Ihr könnt nicht einerseits Brot und Wein beim Abendmahl für euch persönlich in Anspruch nehmen wollen und andererseits den Bruder und die Schwester beim Festschmaus außen vor lassen. Das passt nicht zusammen. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch und ganz, ganz krank. Das Abendmahl ist eine Feier der von Jesus gestifteten Gemeinschaft untereinander. Also es hat immer was mit uns allen zu tun. Es ist nie nur eine persönliche Geschichte, wo ich sage, ach ja, ich nehme jetzt mal für mich das Abendmahl. Sondern es hat immer was mit uns als gesamte Gruppe zu tun. Ich möchte dich fragen, wie stehst du zum Leib? Und das meine ich jetzt nicht irgendwie ganz universal, ja, die Christen irgendwie in Afrika und in Amerika und so, wie stehst du zu denen? Sondern wie stehst du zu dem Leib der FCG Bielefeld? Wie stehst du zu den Personen innerhalb des Leibes, zu den einzelnen Gliedern? Wie stehst du, um das Bild nochmal aufzugreifen, zu Frau Meier und Herr Müller auf der Hochzeitsveranstaltung, die vor dir sitzen und mit denen du jetzt da zu feiern hast, aber vielleicht sagst du ja, die nerven mich irgendwie und sind anstrengend. Wie stehst du zu diesen Menschen innerhalb des Leibes? Wo brauchst du vielleicht eine Änderung deiner Einstellung? Wo brauchst du Vergebung im Umgang mit anderen? Wo musst du dich vielleicht bei anderen entschuldigen? Wo musst du dich tatsächlich ändern? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist eigentlich so diese Richtung, diese Hauptrichtung, die hier angesprochen ist, wenn es um diese Prüfung geht, wie wir im Leib zusammen unterwegs sind. Ich möchte einen letzten Punkt machen und den mache ich nur ganz kurz, der mir auch noch wichtig ist. Im Abendmahl proklamieren wir Gottes Rettungshandeln und erwarten es hier und jetzt für uns. Im Abendmahl proklamieren wir Gottes Rettungshandeln und erwarten es hier und jetzt für uns. Also Abendmahl ist nicht nur, ach ja, damals, stimmt ja, Jesus ist ja gestorben, 2000 Jahre ist es her und das war gut, dass er gestorben ist. Ich habe mich dann auch bekehrt, ich bin frei geworden, so damals, vor 50 Jahren. So, einfach historisch. Das ist nett, aber das ist nicht das, was Abendmahl eigentlich bedeutet. Abendmahl heißt, wir erinnern uns an das, was Jesus getan hat, sind uns aber total bewusst, dass wir heute aus diesem Geschehen von damals leben, dass es heute aktuell ist, dass wir heute diejenigen sind, die würdig gemacht wurden, die überkleidet wurden mit dem Kleid der Gerechtigkeit, deren Schuld vergeben ist, dass wir heute aus seiner Gnade leben, auch in den Beziehungen und dass wir heute dieses Rettungshandeln von Jesus immer noch erleben können und wollen. Vielleicht bist du schon lange bekehrt, ja, so, und du lebst mit Jesus und das ist gut, aber du hast vielleicht auch in deinem Leben Punkte, wo du sagst, ich brauche Gott heute. Und das Abendmahl soll uns daran erinnern, dass das immer noch gilt und dass Jesus heute der gegenwärtige Gott ist in unserer Mitte durch seinen Heiligen Geist. Und dass wir, wenn wir das Abendmahl nehmen in Gemeinschaft miteinander, dass wir es nehmen in dem Bewusstsein, okay, die Kraft ist dieselbe. Und Jesus hat mir damals meine Schuld vergeben, er hat mich damals geheilt, er hat damals Gnade geschenkt in dieser einen Situation und heute habe ich diese Situation und ich halte sie ihm hin und ich nehme das Abendmahl in der Erwartung, dass er mir wieder begegnet. Heute. Nicht irgendwann, so heute, hier und jetzt. Und dazu möchte ich uns einladen, heute, aber auch immer wieder, dass wir in dieser Haltung Abendmahl feiern. Und dass wir das erwarten. Und Jesus erlebt das, dass er uns begegnet, aktuell. Und dass er uns, ja, seine Größe zeigt. Bevor wir das Abendmahl feiern, haben wir jetzt noch einen Liedbeitrag von David und Miriam Braun.